Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RefLab. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Zeitgeistzeit über den Zeitgeist. Hallo Andi.
Ja, hallo Thorsten. Schön, dass wir nach der Sommerpause uns hier wieder irgendwie zusammengefunden haben.
Ja, genau. Wir hatten eine Sommerpause. Keine Angst, das hat man nicht gemerkt, weil den ganzen Sommer immer neue Folgen kamen. Aber wir sind ja clever. Wir haben die auf Halde aufgenommen. Also wir sind gut erholt. Wir haben die Welt gesehen. Wir sind halbwegs erfrischt und tatendurstig. Und mit euch am Start zur heutigen Folge, Titel Das Gespenst der Freiheit, unsere Zeitgeist-Learnings. Ja, was hat uns denn zu diesem Titel getrieben?
Naja, Thorsten, ich weiß auch nicht. Wir haben überlegt, ob wir es Geisterstunde nennen, was da alles so rumspukt. Also einerseits natürlich, wer sich über Zeitgeist unterhält und ein bisschen schlau macht, begegnet schon von Anfang an dem Vorwurf, dem Zeitgeist wurde immer was Gespenstisches vorgeworfen, ebenso Hui und Erschrecken und für Angst und Furcht sorgen und dann aber auch wieder verschwinden, dieses Flatterige. Also Gespenst und Zeitgeist passt ganz gut zusammen. Aber die Freiheit, ja einerseits, Thorsten, da geistert zurzeit in Freiburg ein Freiheitsprojekt rum. Und wir sind ja auch Teil davon. Und wir finden, die machen das ganz gut. Und wir finden da auch viele Ansätze richtig vielversprechend. Und an manchen Punkten sind wir aber auch ein bisschen anderer Meinung. Und ja, wir finden das ganz toll, dass wir so ein bisschen über die Bande heute mit diesem Freiheitsprojekt ins Gespräch und in die Auseinandersetzung kommen können.
Genau, ein Reaction-Video oder Audio wäre übertrieben, aber ja, genau, wir werden zur Hälfte tatsächlich antworten auf das Freiheitsprojekt von Glaube und Gesellschaft. An der Stelle Empfehlung, ne? Hört euch das an, guckt euch das an. Vieles, was da passiert, finden wir richtig super. So, und ja, wir blicken aber auch zurück auf unsere Zeitgeist-Learnings. Wir haben eine Staffel ja im Grunde diesem Thema gewidmet, Zeitgeist. Wir werden gleich auch nochmal ein bisschen nachzeichnen. Wir haben schlicht auch neu gelernt und verstanden, dass das ganze Konzept von Zeitgeist nicht zu trennen ist von europäischer Aufklärung, vom großen Wandel der Revolution Ende des 18. Jahrhunderts und damit natürlich auch vom Phänomen der Freiheit und des Liberalismus. Gespenst, das ist ja eine Anspielung auch auf die Formulierung, ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. 1848 im Kommunistischen Manifest von Marx und Engels. Aus heutiger Sicht könnte man durchaus sagen, das 19. Jahrhundert hat für das 20. den Triumph des Kommunismus erhofft oder befürchtet. Tatsächlich ist keine Strömung mächtiger geworden als der Liberalismus. So, aber dieser Liberalismus, der in den letzten 200 Jahren sehr wirkmächtig wurde, in der Politik als Demokratie, in der Wirtschaft als Marktwirtschaft und Kapitalismus, dieser Liberalismus steht im Moment unter Druck, unter Spannung. Hier gibt es viele offene, spannende, schwierige Fragen und es gibt einen weltweiten Trend der Abkehr vom Liberalismus. Totalitäre, autokratische Staatsformen nehmen weltweit zu. Insofern, nichts ist zeitgeistiger, als sich im Moment am Liberalismus abzuarbeiten. Und wir werden das in unserer Weise tun, wie unsere Freiburger Freunde und Kollegen das ja auch machen.
Und ich habe richtig Bock auf diese Folge. Wir verbinden also einerseits ein bisschen Zeitgeist und das Gespenstische. Wir verbinden aber Geist, Zeitgeist, Heiligen Geist mit Freiheit. Dann finden wir eben das, was du jetzt ausgeführt hast, das ist zurzeit auch etwas, wo wir uns noch einmal verständigen könnten, dass wir uns ein wenig wenigstens annähern. Was verstehen wir denn unter zumindest einer mächtigen Zeitgeistströmung? Wir blicken also deshalb in dieser Folge nicht nur zurück auf unsere Learnings, sondern wir machen auch noch mal ein paar kleine Übungen in Sachen Zeitgeistigkeit und zeitgeistfähiger Theologie. Thorsten, lass uns direkt loslegen. Ja. Was sind denn deine Learnings, wenn du so zurückguckst auf diese, teilweise nerdigen Folgen? Da war ja echt auch einiges zu schlucken. Ich denke an, waren wir jemals postmodern? Ich denke an die tolle Folge mit Maike Oergel, der Professorin aus Nottingham, und verschiedene andere Dinge, wo es ja echt auch zur Sache ging. War ja an manchen Stellen etwas weniger ZuhörerInnen, als wir uns vielleicht auch von manchen anderen Staffeln oder Folgen gewohnt sind. Aber wir fanden eben doch, gerade auch solche Folgen haben uns zu neuen Erkenntnissen in Sachen Zeitgeist gebracht.
Ja, genau. Und eine Erkenntnis war leicht zu antizipieren. Über den Zeitgeist nachdenken ist weniger zeitgeistig, als über den Zeitgeist sich zu empören. Darum haben wir die Staffel aber auch ehrlich gesagt gemacht. Es ist immer leicht, sich über den Zeitgeist zu echauffieren. Da klickt man mit vielen Menschen sofort, da sind sie gewöhnt. Allein die analytische Frage, was damit gemeint ist, die führt ja in Komplikationen. Wir blicken zurück auf unsere Learnings. Wir werden das jetzt nicht alles wiederholen. Wir haben da 10 bis 15 Stunden, keine Ahnung, entfaltet und an historischen Tiefbohrungen gemacht. Eine für mich so auch neue Entdeckung war tatsächlich, die Zeit musste reif werden für diese Frage. So, für diese Frage, was ist denn der Geist der Zeit? Welche Strömung, welche Entwicklung, welche Welle setzt sich gerade durch? Und die Zeit war reif für diese Frage, zweite Hälfte 18. Jahrhundert im Zeitalter der Revolution. Und das ist ja ein Einschnitt, der vergleichbar ist, könnte man jetzt sagen, mit der Reformation. Damit haben Zeitgenossen immer wieder auch selbst verglichen, mit der Christianisierung Europas, mit dem konstantinischem Zeitalter, könnte auch Kaiser Augustus nennen. So, also es gibt Zeitenwenden, so, wo so ein bisschen was in der Luft liegt. Aber die großen Revolutionen USA, Frankreich, die Aufklärung, die neuzeitliche Umwälzung insgesamt, hat es zu einem Tagesthema überall gemacht. Was passiert gerade und in welche Richtung geht's? So, was ist der Geist der Zeit und in welche Richtung entwickelt sich's? Und wir werden das jetzt nicht nochmal alles referieren, was da Herder und Hegel und so weiter für kluge Gedanken hatten. Wir haben aber auch neu gesehen und neu verstanden, Zeitgeist ist kein Konzept, was sich von selbst versteht. Es wurde damals bereits in mehrfachem Sinne verwandt. Zum einen, was trendet, was ist Mode, was ist Mehrheit, was ist so allgemein. Zum anderen aber auch, was ist das Neue? Wo rührt sich der Widerspruch? Wo kommen im Grunde Zeiten und Strömungen so im Gegensatz? Und wo bricht etwas Neues auf? Also man kann es beschreibend verwenden über das, was die absolute Mehrheit irgendwie denkt, aber auch antizipierend im Blick auf künftige Strömungen, die Potenzial haben. Und insofern ist Zeitgeist reden immer auch so eine Art entweder schimpfen auf die Gegenwart oder hoffen auf die Zukunft oder umgekehrt, dass man sich daran so abarbeitet. Und insofern, alle, die diese Folgen ausgelassen haben, ist so nötig, waren, ja, vielleicht ist man irgendwann in der Stimmung. Ne? Ich glaube, da lohnt es echt nochmal ein bisschen sich reinzuhören.
Ja, über den Zeitgeist redet man nicht einfach zu jeder Zeit, sondern wenn die Zeit reif ist. Das heißt, Zeitgeist ist so ein eigenes Phänomen auch des Zeitgeistes. Mir hat es die Augen nochmal stärker geöffnet hinsichtlich dieses eigenartigen Umgangs mit, ist das jetzt guter oder böser Zeitgeist? Da hatte ich den Eindruck, da sind wir echt sehr verheddert. Und da hat es mir gut getan, genau das erstmal wahrzunehmen. Zeitgeist ist zunächst einmal ein funktionaler Begriff. Das heißt, mit Hilfe des Konzeptes Zeitgeist verständigen wir uns über kulturellen Wandel. Und gerade wenn die Zeiten wild sind und der Wandel von vielen Menschen heftig empfunden wird, so wie heute, tut uns das, glaube ich, ganz, ganz gut. Das hat eben erstmal gar nichts zu tun mit, ist das jetzt ein guter Zeitgeist oder ein schlechter Zeitgeist. Und dann gibt's natürlich neben diesem funktionalen Gebrauch von Zeitgeist durchaus auch einen substanziellen Gebrauch. Also, was ist jetzt der Geist der Zeit? Da hat mir noch einmal mehr als sowieso schon, hat man ja gemerkt, ich finde jetzt so die Impulse, die da von der neueren Zeitgeistforschung kommen, finde ich hilfreich, finde ich in Ordnung, finde ich verheißungsvoll. Und mir hat eben da geholfen, erst nochmal zurückzutreten und zu sagen, zu erkennen, erst einmal könnte man doch den Zeitgeist oder die Zeitgeister verstehen als eine neutrale, als eine noch nicht gekaperte, als eine noch nicht geronnene, noch nicht institutionalisierte Kulturenergie, die für kulturellen Wandel verantwortlich ist. Sie setzt an der Sehnsucht der Menschen, an der Sehnsucht nach Ganzheit, nach Liebe, nach Freiheit, Gerechtigkeit und. Und das fand ich gut, erstmal zu sagen, Zeitgeist vielleicht in dieser Reinform. Es ist weder gut noch schlecht. Was dann daraus passiert, wie der gekapert wird, wie der instrumentalisiert wird, du hast es schon gesagt, man kann ihn benutzen zu einer heftigen Kritik der Zeiten und sagt, früher war alles besser, ne, haben wir auch gemacht, Kulturpessimismus, wie das dann läuft, diese ganze Denkbewegung, dass man eben auf den Zeitgeist schimpft und ihn benutzt zu einer Zeitkritik. Man kann aber Zeitkritik auch mit dem Rückenwind des Zeitgeistes üben und dann eben sagen, es wird auch endlich Zeit, dass hier mal alles ein bisschen anders und besser wird. Zum Glück kommt da jetzt ein neuer Zeitgeist rein und pustet das mal alles ordentlich durch. Diese beiden Dinge, die fand ich für mich irgendwie so ein bisschen entlastend, so ein bisschen, da kommt der Dampf raus. Ne? Die erste Frage ist nicht, und das können wir mal auch zurückstellen, diese Beurteilung, einfach mal sein lassen, ganz gechillt. Es ist ein Konzept, was uns hilft zur Selbstverständigung über unsere eigene Zeit. Und es ist zunächst einmal vielleicht so etwas wie eine Energie in unserer Kultur, die kulturellen Wandel, egal in welche Richtung, vorwärts, rückwärts, oben, unten, rechts, links, aber die das anregt und vitalisiert. Das fand ich schön.
Und das finde ich zugleich sehr schwierig, ne? Also das würde ich auch nochmal unterstreichen, diejenigen, die mit der Frage ringen, sind wir ja alle mehr oder weniger, aber im Rückblick kann man den Leuten beim Ringen zusehen, die sind ja nicht neutral oder unbetroffen, nicht? Also das war über Jahrzehnte lang die Hoffnung oder die Angst, die Hoffnung, endlich frei von monarchischer Willkür, endlich frei vom Ständestaat, endlich Freiheit für alle, raus aus der Verachtung, aus der Verelung und aus der Unterdrückung. Also eine neue Zeit war eine neue Hoffnung und das hat Leute beflügelt. Und für andere war es eine große Angst. Die Angst, dass mit dem Untergang der Monarchien und der Ständegesellschaft, ja, die antichristlichen Wehen der Endzeit beginnen. Das war eine riesige Angst und die wurde in Mitteleuropa mehrheitsfähig. Deutschland in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist sehr antizeitgeistig, antifranzösisch, antirevolutionär, antiliberal. Es ist ein umfassender Zeitgeist, der sich gegen diese revolutionären Ideen stellt. Das, was wir im Rückblick Biedermeier nennen und so. So, und diese Leute, wir können das analytisch machen im Rückblick auf diese Zeit und können fantastische Bücher schreiben. Aber für diese Menschen sind es tiefe Hoffnung und große Ängste. Und ich glaube, so geht's uns ja heute auch, ne? 2024, wir gucken uns um und wir gucken nach vorne. Wer von uns ist unbetroffen? Wer hat nicht seine Hoffnung und seine Ängste? Ich glaube, es ist richtig Arbeit, den analytischen Modus anzustellen und nicht immer mitzuschreien, so nicht immer Teil dieser schreienden Chöre zu sein, die irgendwas niederbrüllen oder herbeirufen wollen, sondern auch ein bisschen verstehen. Ja, und dazu wollen wir auch ein bisschen Mut machen, ein bisschen beruhigen hilft ja, ein bisschen cool bleiben. Nachdenken ist immer eine Übung im Coolwerden und so funktioniert nicht das ganze Leben. Irgendwann muss man das auch bewegen, aber war ein Versuch und wir wollen selbst auch versuchen, uns ab und zu durch Nachdenken zu beruhigen.
Hast du noch mal Lust, dass wir der Frage nachgehen, diese Ambivalenz von kulturellem Wandel, wo geht der hin? Und auch dann natürlich die Ambivalenz von Zeitgeist. Also ich habe in den letzten Jahren ein viel positiveres Verständnis dieser letzten 300, 400, 500 Jahre genommen, wo ich behaupt gewonnen, die wir in unserer Kultur erlebt haben, sodass ich sagen würde, es ist eine ambivalente Geschichte. Dieser Geist der Befreiung, dieser Liberalismus, diese ganze Bewegung. Aber insgesamt bin ich dankbar für das, was da errungen worden ist an mehr Freiheit, mehr Gerechtigkeit, mehr Gleichheit. Bei allen Ambivalenzen, bei allen Dialektiken auch, die dieser Modernisierungsprozess oder wie auch immer man das nennen will, mit sich gebracht hat, bei allem, was uns vor ganz neue Herausforderungen stellt. Aber insgesamt finde ich, Thorsten, was denkst du? Es gibt kulturellen Fortschritt, oder?
Ja. Ja, finde ich absolut. Und da sieht man es ja auch, nicht? Also wir können ja über die Aufklärung nicht neutral sprechen. Wir sind dabei oder nicht dabei in allen Ambivalenzen, ne? Und niemand würde sagen, ich bin komplett dabei. Es wäre halt recht dumm, weil Aufklärung ja auch sehr vielgestaltig ist und vielschichtig, von radikaler Aufklärung über gemäßigte, christliche und so weiter. Aber ja, natürlich, nicht? Und dieser Ruck in der Zeit und diese Bewegung nach vorne, ich habe es ja so 27 Mal erzählt in verschiedenen Formaten, meine eigene Geschichte, dass ich im Grunde in den 80er Jahren einer der letzten Konvertiten zu kommunistischen Ideen war. In den 90er Jahren mich dann zu einem entschiedenen Christentum bekehrt habe. Und zu meiner Christentumsbekehrung gehörte jahrelang eine entschiedene Ablehnung der Aufklärung, der Moderne, der Neuzeit. In so ein Christentum bin ich eingestiegen. So und spätestens in den Nullerjahren habe ich das aber doch irgendwo abgeschüttelt, weil ich gemerkt habe, nee, da habe ich mich komplett verrannt oder habe mich auch bequatschen lassen von Formen des Christentums, die problematischen. Insofern ist für mich die Entdeckung Aufklärung, moderne, kritische Rationalität, Demokratie, auch Marktwirtschaft, ist für mich eine echte Entdeckung, und das schätzen zu lernen und dafür dankbar zu sein in allen Ambivalenzen, in allen kritischen Aspekten, die ja immer dazugehören, nee, das fühle ich sehr, und das ist aber auch ein ganz aktuelles Thema, ne? Also ist das irgendwie etwas, kann weg, verschrotten, oder ist das ein Erbe und eine Säule unserer Kultur, die wir unbedingt pflegen und weiter entfalten soll.
Ja, da bin ich eben auch von überzeugt. Und was ich so toll finde, gerade auch im Rückblick, ist eben, man muss das nicht einseitig glorifizieren, wie du auch gesagt hast. Man muss da nicht, vor allen Dingen das nicht einseitig kapern, jubelnd und schreiend und dann am Ende auch noch totalitär das durchsetzen wollen oder komplett dagegen sein, sondern was mir gut getan hat, ist dieser Zeitgeist, der damals im 18. Jahrhundert ganz stark auch in die Welt gekommen ist, der hat zeigt bis heute, dass er sich selber auch regulieren kann, dass er immer wieder auch an seine eigenen Grenzen, an seine eigenen Ambivalenzen hereinkommt. Und dann kommt die nächste Zeitgeist-Dynamik und korrigiert alte Zeitgeister, die mal im Namen der Gerechtigkeit und der Freiheit und des Friedens und der Bildung und angetreten sind, wo man dann aber merkt, es hat sich in eine Richtung entwickelt, die tut nicht mehr gut. Und dann finde ich das ganz, ganz stark, diese selbstregulierenden und auch sich selbst korrigierenden Dynamiken, die wir dann immer haben, das würde ich dann eben jeweils auch neue Zeitgeister nennen, die in die Welt kommen. Ja. Ich würde zum Schluss gerne noch eine Sache einspielen, das ist eine ganz heiße Geschichte, an der ich jetzt gerade auch dran bin, also kleiner Luftballon. Ich arbeite zurzeit an einer kleinen Spielanleitung für das Spielfeld zwischen Heiligem Geist und Zeitgeist. Und ich mache das deshalb, weil mir noch einmal wesentlich plausibler als vorher erscheint, dass der Zeitgeist eine Spielerin sein könnte. Und ich komme auf die Idee, weil der Johann Heusinger, wird er glaube ich ausgesprochen, in seinem Buch Homo Ludens 1938, da sagt er, dass die Kultur in ihren ursprünglichen Phasen gespielt wird. Also ich zitiere ihn gerade, er schreibt, sie entspringt nicht aus Spiel, wie eine lebende Frucht sich von ihrem Mutterleib löst, sie entfaltet sich in Spiel und Altspiel. Also das Interessante ist, er sagt, wenn man genauer hinschaut, findet man in allen Bereichen der Kultur und der Gesellschaft Elemente des Spiels. Und das Spiel ist eigentlich der Vollzugsmodus von Kultur und Kulturbildung und Kulturentwicklung. Das ist deshalb so verheißungsvoll, weil im Spiel tun wir ja etwas Freies, etwas Selbstzweckmäßiges, etwas Außeralltägliches. Und gerade dadurch, dass wir Menschen spielende Menschen sind, sind wir so in der Lage, durch das Spiel eben Kultur zu entwickeln, zu erfinden und auch weiterzuentwickeln und zu erneuern. Das will ich jetzt nicht in aller Breite hier ausführen, aber von Heusinger übernehme ich den Gedanken, Kultur und Spiel gehört ganz eng zusammen. Was wäre also, wenn Zeitgeist eigentlich ein anderer Name, ein anderes Chiffre wäre für die spielerische, kulturtransformative, kulturevolutive Kraft wäre, die wir die wir seit Menschengedenken eigentlich erleben. Da bin ich zurzeit dran, formuliere ein paar Spielregeln. Aber ich verdanke das noch einmal auch unserem Zeitgeist-Dossier, dass ich denke, das ist kein Hirngespinst, das ist nichts Verspieltes, was ich da mache, sondern Zeitgeist, Kulturentwicklung, Kulturformation und Spiel gehören ganz eng zusammen. Und ich überlege zurzeit, ob nicht der Gedanke des Spiels genau die goldene Mitte ist zwischen Diabolisierung und Anbiederung an den Zeitgeist. Ein spielerischer Umgang mit dem Zeitgeist, wie sieht der aus? Das ist gerade mein Projekt, das werde ich in diesem Dossier auch noch nachschieben. Übrigens Hinweis auf dieses Dossier Zeitgeist. Ihr lieben Podcast-HörerInnen, wenn ihr nur die Podcasts hört, dann verpasst ihr was, weil auf unserer Homepage fokustheologie.ch ist das ein ganzes Dossier und Teil dieses Dossiers sind eben auch Blogbeiträge, die wir machen und die ergänzen und überbieten aber teilweise auch das, was wir in diesen Podcasts hier machen. Also da auch da lohnt es sich, klickt euch dann mal durch und schaut euch das an. Da wird in den nächsten Wochen auch nochmal das eine oder andere von uns nochmal nachgespielt werden.
Ja, wichtiger Hinweis, genau. Und abschließend zu dem Thema kritisch würde ich sagen, wir haben manches auch nicht geschafft. Ich glaube, wir haben an der Geschichte des Zeitgeistes manches rausgeholt, was echt spannend ist. Wir haben ja auch Folgen zur Gegenwart. Ist heute noch Postmoderne irgendwie? Nein, aber schade und so. Wir haben Taylor Swift, wir haben mit Christine Fratz eine Reihe von sehr spannenden Folgen, wo es nochmal um die Gegenwart geht. Ich hätte mir am Anfang gewünscht, dass wir es mehr schaffen, ein Bild unserer heutigen Zeit zu entwerfen, wie das Leute früher wie Jaspers oder vorher Fichte oder so. Das haben wir, glaube ich, nicht geschafft. Heißt auch, wir beenden dieses Dossier mit Semikolon. Irgendwann ist das, glaube ich, auch mal wieder dran. Demnächst kommen andere Sachen, die sagen wir ganz am Ende kurz. Da müsst ihr aber dranbleiben. Da müsst ihr bis zum Ende hören.
Ja, und wir holen jetzt auch ein bisschen nach. Also wir haben ja gesagt, wir gucken nicht nur zurück auf unsere großartigen Erkenntnisse oder wie auch immer, sondern wir machen jetzt durchaus noch eine kleine Übung in, wie verstehen wir denn den Geist unserer Zeit? Ja. Und das hängen wir jetzt eben auf an dem großen Freiheitsthema, weil das scheint uns derzeit doch ganz wichtig, dass wir da ein bisschen Licht reinbringen auch.
Genau, und an der Stelle Dankbarkeit und Respekt für das Freiheitsprojekt von Glaube und Gesellschaft. Wir haben ja auch eine Podcast-Folge dazu, Fribourg. So hatten da uns auch ein bisschen erzählt, die Geschichte so. Und jetzt, ihr könnt es googeln auf YouTube. Sie machen sehr starke Videos, vor allem das Freiheitsprojekt, mehrere Folgen. Jetzt ist bei uns, heute ist, wo wir aufnehmen, der 21. August. Also wir kennen das Freiheitsprojekt bis Mitte August. Die Folge erscheint heute am 1. September für die Early Adopter, die sofort das Ganze hören. Im September hört ihr uns irgendwie, gehe ich mal von aus. Also das Freiheitsprojekt könnte weiter sein, als wir wissen. Und wir werden jetzt natürlich nicht nacherzählen, was da alles gemacht wurde von Oliver Dürr und Niklas Matter und Gäste. Und Johannes Hartl war dabei, aber auch einige hier vom RefLab waren dabei und so. Schaut euch das an, auch Andi und ich, Manuel Schmid. Wir versuchen aber kurz mal die Kernthese zu beschreiben, die im Freiheitsprojekt entfaltet wurde und die Sie jetzt durchrechnen, wo Sie jetzt einfach so dran sind.
Ja, und ein bisschen habe ich den Eindruck, Sie verwenden das natürlich nicht. Sie sprechen nicht von dem Zeitgeist der Freiheit. Das machen wir jetzt, weil wir es mit unserem Thema verbinden. Und doch so ein bisschen, was Gespenstisches sehen Sie schon in diesem, in diesem zeitgenössischen Vollzug von Freiheit. Denn die zentrale These bei Ihnen dreht sich um diese Unterscheidung von negativer und positiver Freiheit.
Ja, genau. Also ich denke, das Freiheitsprojekt ist auch ein Beitrag zur Bestimmung des Zeitgeistes unserer Zeit, so wie umgekehrt wir von der Zeitgeistseite her sagen müssen. Und natürlich muss man auf Freiheit zu sprechen kommen. Freiheit und Zeitgeist waren enge Geschwister. Die Kernthese, kurz und knapp zusammengefasst, ist, sie unterscheiden negative und positive Freiheit. Das ist eine Unterscheidung, die kann man weit zurückführen in der Philosophiegeschichte. Sie wurde entfaltet von Isaiah Berlin, analytischer Philosoph, wurde weitergedacht, auch kritisch weiterentwickelt von Charles Taylor. Die Grundentscheidung funktioniert kurz und knapp so. Negative Freiheit ist ein Freiheitsverständnis, was diese durch die Abwesenheit von Zwang und Vorschrift definiert. Negative Freiheit ist Freiheit von, so egal was du damit machst. Freiheit ist, was du draus machst. Entscheidend ist, keine Vorschriften, keine Gängelungen, keine Regeln und sonst wie. Positive Freiheit, sagen sie, ist Freiheit für. Positive Freiheit ist Freiheit in Bindung, ist investierte, engagierte, verwobene Freiheit. So, und die These haben sie weiter so entfaltet. Natürlich ist die moderne Geschichte, negative Freiheiten auszubauen, das ist auch Berlins These, auch Taylor, das ist Aufklärung, das ist im Grunde der moderne Liberalismus. Da sagen die Freunde von Glaube und Gesellschaft, ja, das ist schon gut. Ne? Also Marktwirtschaft heißt, mach erstmal. Es wird nicht von oben irgendwie entschieden, wer was macht, sondern probiere, gründe ein Geschäft, guck, hab eine Idee. Demokratie heißt, macht erstmal. Jede Partei kann sich irgendwie was überlegen. So gesamtgesellschaftlich, mach erstmal. Also am Anfang steht die Freiheit, Freiheitsgerechte, und da sagen sie, natürlich sind wir für Demokratie, wahrscheinlich auch Marktwirtschaft und so, aber sie verbinden mit dieser Unterscheidung eine kritische Beobachtung, nämlich die, so verstehe ich bislang das Freiheitsprojekt, sie sehen unsere Welt in einer Phase, wo negative Freiheit Überhand nimmt. Sie sehen die Gefahr, dass Freiheitspathos immer mehr Bindung auflöst, dass Freiheit asozial wird und dass Freiheit, die keine Regeln mehr akzeptiert und sich nicht mehr in Gemeinschaft einfügt, beliebig wird, willkürlich wird, dass sie Menschen schadet, dass sie Gesellschaft schadet. Und es wird immer wieder ein Plädoyer dafür stark gemacht, Freiheit braucht Bindung, Freiheit braucht Beziehung, Freiheit muss sich in irgendeiner Gemeinschaft einfinden. Und im Hintergrund steht immer die Idee, christlich Freiheit, ja, ist Befreiung durch Jesus Christus, aber nicht Befreiung für alles oder für nichts oder so, sondern christliche Freiheit ist nicht willkürlich und beliebig, sondern besteht in der Bindung an Christus, in der Bindung an den Willen Gottes, in der Bindung an eine christliche Moral, und wo das komplett dekonstruiert wird und beliebig und willkürlich wird, da ist es nicht mehr Freiheit, da entstehen neue Gefangenschaften, da entstehen neue Süchte und Abhängigkeit, und das ist die kritische Zeitanalyse, die sie bieten und die sie in verschiedenen Kulturphänomenen wahrnehmen.
Und ich stimme da auch zunächst mal durchaus ein und sage, ja, das halte ich für sehr plausibel. Ich finde einen Aufsatz des verstorbenen Theologen Christoph Schwöbel nach wie vor interessant. Ich glaube, der trägt den Titel Imago Libertatis, fällt mir gerade spontan ein, wo er ein Stück weit den Radikalisierungsprozess der Freiheit beschreibt. Und da macht er eben deutlich, wie aus einer durchaus zu Recht für die eigene Freiheit kämpfende Freiheit aus dieser negativen Freiheit im Zuge der Spätmoderne eine Freiheit geworden ist, die eine radikale Freiheit nicht mehr von ist, frei von kirchlichen, von natürlichen, von inneren und äußeren Autoritäten, sondern eine Freiheit, die wirklich fragt, wozu will ich denn frei sein? Und auch er sieht die Tendenz, dass eine Freiheit, die nur noch relativ zu sich selbst sich verhält, zerstört die Grundlagen, auf denen sie steht. Er spricht dort von den Ermöglichungsbedingungen der Freiheit. Und ich meine, dass Beziehungen und dass Gemeinschaft, dass damit auch Bindung, dass damit auch gemeinsame Erfahrungen, die sich verfestigt haben in Erkenntnisse, in Moral, in Handlungsformen. Das sind Bedingungen. Ohne diese Bedingungen könnten wir überhaupt nicht frei sein. Also dieses Zusammenspiel von Freiheit, ich würde es jetzt auch sagen, der höchsten Form von Beziehung, nämlich von Freiheit und Liebe, und dass Beziehungen und liebevolle Bindungen eben überhaupt Freiheit nicht einschränken, sondern Freiheit zum Aufblühen bringen, da würde ich Also da würde ich zustimmen. Da denke ich, das ist ganz wichtig, dass wir das heute wieder deutlich machen.
Ja, würde ich auch so sagen. Also wenn man eine Ersteinschätzung haben möchte, Glaube und Gesellschaft, Fokus Theologie Geistzeit, habt ihr Freiheitsprojekt eher Dissens oder Konsens? Würde ich sagen, am Anfang steht der Konsens, so klarer Konsens. Und das, was Sie so beschreiben, da gibt es, glaube ich, auch gemeinsame Pfadabhängigkeiten. In Fribourg waren ja Leute wie Hans Joas und Hartmut Rosa, also Denker, die auch stark geprägt sind von Charles Taylor und von teils theologisch-christentümlich, teils aber auch soziologisch. Ich teile diese Pfadabhängigkeiten sehr. Wir, kann ich sagen, schätzen da offensichtlich selber dieselben auch Entwürfe, die es da so gibt. Mag es Unterschiede hier und da geben, aber auch eine Verpflichtung nicht auf einen christlichen Freiheitsgedanken, der immer sagen würde, Freiheit ist nie Beliebigkeit, sondern Freiheit entfaltet sich ja in Liebe. So, Freiheit steht nicht im Gegensatz zum Gesetz. Es gibt keine Freiheit, die sich nicht gerade auch in Regel und Norm Bindung entfaltet. Das übrigens auch Kant. Ist gar kein Unterschied zum grundsätzlichen christlichen Freiheitsgedanken, der Freiheit und Gesetz nie gegeneinander ausspielt. Also am Anfang steht der Konsens, Common Ground. Und dann hatte ich ein bisschen beim Interview vielleicht, aber jetzt auch beim Sehen der bisherigen Folge, hier und da ein Störgefühl. So, dass wir, glaube ich, dann vom gemeinsamen Konsens aus doch in unterschiedliche Richtungen weitergehen. Ja. Und da machen wir mal ein paar Vorschläge zur Diskussion. Ich glaube, wir brauchen mehr gute, produktive Diskussion, wo man sich ernst nimmt, zuhört, aber auch einfach mal mit Unterschieden irgendwie klarkommt und sich so ein bisschen auch kritisch herausfordert.
Ja, das ist total toll, dass wir eben in einer wunderbaren Beziehung auch zu den Leuten stehen, auch ganz persönlich, also ich fühle mich da sehr gut gehört. Ich war ein bisschen erstaunt, dass die in dem einen Podcast da so eine lange Sequenz von mir hatten, wo ich eben auch der Frage nachgehe, wann ich mich frei fühle, eben wenn ich ein liebender Mensch bin, wenn ich geliebt werde. Da sieht man auch, wie eng das läuft. Die machen das richtig gut, das Zuhören und auch das Antworten hat mir echt gefallen. Das wollen wir jetzt unbedingt auch so zurückgeben. Also einen gediegener Diskurs. Ich finde irgendwie insgesamt diese Unterscheidung negative, positive Freiheit, finde ich, also fast schon so ein bisschen zu stark, weil in der Praxis spielt's, glaube ich, viel, viel mehr zusammen. Ich glaube, dass die positive Freiheit für etwas und auch die positive Freiheit durch etwas kommt nie und nimmer zu sich selbst, ohne dass Menschen auch vor uns leidenschaftlich und auch schrill und auch über das Ziel hinausschießend mit ihren Freiheitspfeilen gekämpft haben, dass sie die Krallen ausgefahren haben. Wir verdanken denen unheimlich viel. Also dieser Zusammenhang von negativer und positiver Freiheit, einfach mal von der Entstehung hergedacht. Ich finde, wenn jemand sagt, oh, wir haben heute zu viel negative Freiheit. Thorsten, mir kam das an manchen Stellen auch ein bisschen so vor, seid ihr euch eigentlich bewusst, dass ihr in der Schweiz lebt, dass ihr Teil einer riesigen Befreiungsgeschichte seid, dass es hier ganz viele Faktoren sind, die euch überhaupt erst in die privilegierte Stellung versetzen, darüber nachzudenken. Und die Behauptung, dass wir also jetzt eigentlich an einem Punkt sind, wo wir unbedingt, wenn ich es ein bisschen plakativ sagen sollte, die negative Freiheit skeptisch im Auge behalten und jetzt mal wieder auf die positive Freiheit, finde ich, du musst dich doch nur mal für eine Sekunde in die Lage derer zu versetzen suchen, die sowohl in unserer Gesellschaft immer noch einen großen Mangel an Freiheit haben und mit Wirklichkeiten konfrontiert werden, die ihnen eben kein Zeitalter der Authentizität und der kerngesunden Entfaltung dessen ist, was im eigenen Selbst ist. Und ich muss ja nur ein paar tausend Kilometer südlich oder östlich oder wo auch immer hinreisen, um sofort zu merken, global betrachtet, sind wir doch noch lange nicht am Ende einer negativen Freiheitsbewegung, die muss doch unbedingt fortgesetzt werden. Umgekehrt, wenn ich das jetzt weiterdenke, fehlt mir dann ein Stückchen auch dieser unterbelichtete Gedanke, naja, selbst wenn das der Fall wäre, dass wir alle jetzt nur noch fragen könnten, wozu und wie wollen wir jetzt genau frei sein und so weiter und so fort. Also ich wurde da echt hier auch an Kierkegaard und andere erinnert, die ja sagen, naja, wenn die Freiheit sich mal in ihre eigenen Möglichkeiten guckt, dann wird ihr schwindelig, dann kommen Ängste und dann greifen gerade diejenigen, die ein bisschen überfordert sind mit ihrer Freiheit, wieder zu absoluten Wahrheiten, zu totalitären Menschen, zu totalitären Systemen, weil ein Riesenbedürfnis nach Orientierung da ist. Und das finde ich eben, auch dort braucht es doch wieder Freiheit, die sich befreit von dem, was uns suggeriert und sagt, naja, du suchst nach Orientierung, nach Sicherheit. Ich mag den Begriff überhaupt nicht. Also ich finde, man kann das, sie spielen das nicht gegeneinander aus. Aber ich finde, diese Unterscheidung, die ist mir ein bisschen zu simpel. Es ist für mich viel komplexer. Es ist ein ständiges Zusammenspiel von negativer und positiver Freiheit.
Ja. Also es ist eine Grunddifferenz. Ich finde sie produktiv. Man kann damit arbeiten. Und wenn man damit arbeitet, naja, manches sieht man sehr scharf und anderes nicht. Ne? Ich würde es mal positiv anfangen. Also was wäre denn Kritik der negativen Freiheit? Wirklich so im Sinne der genannten Tradition, Charles Taylor, Hartmut Rosa und anderen. Natürlich fällt mir da viel zu ein. Also klar, nur ich denke dann an ausbeutenden Kapitalismus, wie wir in der Gegenwart haben. So, wenn man Kapitalismus sagt, muss man sich, glaube ich, grundsätzlich mal positionieren, also soll Wirtschaft nach Plan laufen oder soll sie von Freiheit her bestimmt sein? Bin ich klar Team Freiheit, Team Marktwirtschaft. Das ganze 20. Jahrhundert wurde experimentiert. Ich finde das Ergebnis eigentlich eindeutig. Also ich bin grundsätzlich Marktwirtschaft. So, und dann muss man aber fragen, welche Freiheit tut der Marktwirtschaft gut? Auch da habe ich eine klare Position, ist jetzt eine langweilige, weil die großen Kirchen sie auch teilen. Soziale Marktwirtschaft ist Ordo-Liberalismus, Freiburger Spielart, also Marktwirtschaft mit zwei Zusätzen. Zum einen, Marktwirtschaft braucht Regeln, braucht politische Regeln, dass Märkte überhaupt funktionieren. So, und Märkte klären nicht einfach alles so. Märkte müssen sozial verantwortlich eingehegt werden. Das ist soziale Marktwirtschaft, Freiheit am Staat, die durch Regeln und Sozialpflichtigkeit von Eigentum für die gesamte Gesellschaft fruchtbar gemacht wird. Wohlstand für alle ist keine linke These, das ist Ludwig Erhard, CDU, das ist Nachkriegsdeutschland, das ist Nachkriegseuropa, soziale Marktwirtschaft. Was wir heute haben, sind Kapitalismen, die keine Regeln mehr akzeptieren, die ganz schlicht sagen, ich will minimalste Steuern und ich finde sie in Steueroasen mit Druck, ich finde sie außerhalb der Systeme und ich mache überall auf der Welt Geschäfte in Konkurrenz zu Firmen, die hohe Steuern zahlen, weil sie sozialpflichtig sind. So, und diese regellosen Kapitalismen finde ich sehr bedenklich. So, und natürlich finde ich das, was das für die Klimafragen mit sich bringt, heute höchst besorgniserregend. Wir haben einen großen Sektor fossiler Energiewirtschaft, wo Billionen Gewinne erzielt werden. Die Folgekosten werden auf die gesamte Gesellschaft abgelegt. So, das ist Freiheit, die asozial ist. Freiheit, die keine Regeln akzeptiert. Freiheit, die nicht in Beziehung steht. Freiheit, die keine Konsequenzen für das eigene Tun akzeptiert. Gewinne werden privatisiert, Verluste und Folgekosten werden sozialisiert. Das fällt mir ein zur Kernthese von Fribourg. Negative Freiheit nimmt Überhand. Ansonsten bin ich aber auch ehrlich gesagt bei dir. In vielen anderen Bereichen, gesellschaftlich, kulturell, sozial, moralisch, leben wir in der Übertreibungszone des Liberalismus. Das war immer so ein bisschen mein Störgefühl bei manchen Folgen. Immer so das Gefühl, die Welt übertreibt. Die Welt, die Gesellschaft, die Moderne, der Liberalismus, die säkulare Welt löst sich vom Christentum und Freiheit wird übertrieben. Und ich hatte auch das Gefühl, das ist schon eine sehr schweizerische Perspektive. Deutschland war noch nie ein liberales Land. Liberalismus ist immer eine Minderheitensache in Deutschland gewesen. Konformismus, autoritäres Denken ist in Deutschland schon stark. So, und was sollen wir denn sagen über Osteuropa, über Russland, über China, über Indien, über Autokraten in Afrika, in Südamerika? Weltweit haben wir doch ein Schrumpfen liberaler Räume. Freiheitsräume werden doch immer enger und beschränkter. Also ich finde, die Beobachtung, die Wahrnehmung, der Zeitgeist ist zu liberal, für mich überhaupt nicht einleuchtend. Mir würden einige Leute einfallen, wo ich sagen würde, die haben es echt jetzt übertrieben, ne? Also ein Lebensentwurf, wo du sagst, ich nehme alle Drogen, die ich will, ich habe Sex mit allen, was ich will, ich mache, was ich will, würde ich sagen, ach komm, das tut dir nicht gut, das tut keinem gut oder so. Wie viele Menschen auf der Welt sind das, die so leben? Das sind ja nicht mal Promille im Weltmaßstab. Das ist in irgendeinem Nanobereich. Es ist Unsinn, so zu tun, als hätten wir solche liberale Verhältnisse. Vielleicht, wenn du in irgendeiner Amsterdamer Straße wohnst, da hast du das Gefühl, die Mehrheit dreht hier durch. Das ist aber kein Weltgefühl. Das ist auch in Zürich nicht der Fall. In Fribourg glaube ich auch nicht. Also diese Angst der Übertreibung der Freiheit, das ist überhaupt nicht mein Gegenwartseindruck.
Ja, und selbst wenn man der Angst mal ein bisschen folgt, wie du jetzt auch, und zeigt dann eben, dass dort durchaus in einem aggressiven, alles überbordenden Kapitalismus eben massive Folgeschäden entstehen und dass das für viele Leute bedeutet, dass Zugang zu Bildung zum Beispiel schwierig wird. Dass also diese Kräfte und Mächte, mit denen wir es da zu tun haben und die sich austoben, für ganz, ganz viele Menschen de facto auch Nachteile bedeuten. Der Zugang zur Gesundheit. Also auch dort wird ja direkt wieder deutlich, nein, wir sind nach wie vor in Zeiten, wo wir negative Freiheit und auch den Kampf, den Befreiungskampf von ganz bestimmten, ich nenne es jetzt durchaus mal Mächten und Kräften in unserer Kultur, also ich sehe mich außerstande zu sagen, genug davon, das ist alles zu schrill, das ist alles zu abgefahren mittlerweile, jetzt brauchen wir mal irgendwie eine andere Tendenz. Ich finde, nein, unbedingt mal gucken. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, Thorsten, dass diese Grundintuition, der das Freiheitsprojekt folgt, nämlich zu sagen, wir sind da jetzt an einem Kipppunkt oder haben den schon überschritten mit dieser negativen Freiheit, dass diese Grundintuition ganz, ganz stark auch deshalb entsteht, weil sie sich in den Themen, wo sie das festmachen, dass es jetzt eben übertrieben wird, dass es jetzt endlich mal genug ist und die Themen, wo sie festmachen, da geschieht eine komplette Loslösung oder sogar eine Verhöhnung, vielleicht sogar eine Einschränkung der Freiheit des Glaubens. Das sind halt... Also wenn ich es jetzt überblicke, sind es ganz, ganz stark die sexualethischen Fragestellungen. Es geht ganz stark um Queerness, es geht um Genderfragen. Also das finde ich ein bisschen eigenartig, weil mir geht's ganz ähnlich wie du. Wenn ich überlege Freiheit und so weiter, dann komme ich erstmal auf ganz andere Themen, die ich als Themen hernehmen würde, um mal der Frage nachzugehen, positive, negative Freiheit. Das finde ich irgendwie interessant. Das ist für mich sehr, sehr eindeutig. Immer wieder sind das so die Beispiele, die herangezogen werden. Ja.
Genau ist auch mein Eindruck. Also immer, wenn es darum geht, was sind denn die problematischen Folgen negativer Freiheit, kommen sehr häufig Stichworte, christliche Sexualethik, Sexualmoral, Gender, Selbstbestimmung. So, es gibt Folge ESC, Nemo, es gibt eine Folge Olympia, Drag Queens bei Olympia, es gibt eine Folge Trump, rechte Christen, würde ich sagen, nicht christliche Konservative, sondern die christliche Rechte in den USA.
Als Bedrohung der Demokratie und damit als Bedrohung auch der Freiheit.
Genau, und das meiste, was zum Beispiel in dieser Folge gesagt würde, würde ich zustimmen können. Und aber die Art und Weise, wie Olympia oder ESC oder so geframed wurde, ist mir nicht mal genau klar, was eigentlich ihre These ist. So, verstehe ich nicht. Also, was ist die Position? Was ist die christliche Position oder die richtige Weise von Freiheit, die sie voraussetzen, um dann sagen zu können, das, was da Nemo verkörpert oder das, was Drag Queens in Olympia verkörpert, das sind für uns Beispiele des Problematischen, denn in diesem Narrativ steht das. Ne? Das ist beispielhaft für das, was heute so passiert. Olympia zeigt, der Westen wendet sich ab vom Christentum, verhöhnt das Christentum, stattdessen Drag Queens, ja schade, traurig, Beleidigung.
Ja, also wir können uns doch gerne mal ein paar Momente noch nehmen, Thorsten, und vielleicht das an dieser heißen Diskussion um Olympia und das sogenannte Abendmahl, wo, wie hieß er mit Vornamen, Thomas Jolly oder was, der Regisseur, der dafür verantwortlich ist, wo er auch erklärt hat, es war eigentlich Dionysos und es war eigentlich der griechische Götterpantheon und ein heidnisches Fest, was hier gefeiert ist, wird mit dem Anliegen deutlich zu machen, in dieser Olympiade halten wir jeden Platz für jeden Menschen offen, egal was die Weltanschauung ist, egal was sexuelle Orientierung und so weiter ist. Und der erste Gedanke, der mir dann kommt, ist einfach mal der Vergleich mit den großen Sportveranstaltungen, die doch in den letzten Jahren stattgefunden haben, in China, teilweise auch in Russland, wie die gekapert worden sind, wie dort ganz klar die Türen zugemacht worden sind. Wenn ich das nebeneinander halte, dann kann ich mich doch erstmal nur darüber freuen, dass jetzt hier ein bewusst sicher provokativ einfach ein anderer Akzent gesetzt wird. Und wie werden Menschen das in anderen Teilen der Welt auch aufgenommen haben, wo sie tatsächlich getötet, verfolgt, diskriminiert werden, weil sie Menschen sind, so ähnlich wie die sie da in dieser Inszenierung gesehen haben. Also so geht mir das, wenn ich das sehe. Und deswegen finde ich das überhaupt erstmal gar nicht so schlimm und gespensterhaft.
Ja, genau. Der Sachstand. Es wurde ja unglaublich viel Schräges und Komisches dazu gesagt. Es ist alles ein Wahnsinn. Wahrscheinlich quillt es euch aus den Ohren. Ich würde es auch nur noch mal ganz kurz, weil das scheint mir inzwischen konsensfähig zu sein, so zusammenzufassen. Es gibt ja zwei Sequenzen, wo man die Reihe von Drag Queens, eine lesbische Frau, Transgender-Modell sieht, zwei. Das zweite ist die ausführliche und da ist es völlig klar, es ist ein Ensemble griechischer Gottheiten, Dionysos singt, so und da ist der Sinn klar. So, aber eine halbe Stunde vorher sieht man ja schon mal einfach nur so die Reihe und jeder mit ein bisschen kulturellem Gedächtnis denkt da an Leonardo. Und die Künstlerinnen haben es ja selbst gesagt. Ne? Es war eine Anspielung an Leonardo. Insofern sollte man nicht bestreiten. Es gab eine bewusste Anspielung an Leonardo. So und das Ganze wird dann aber überführt in ein Götterbild. Die Botschaft ist völlig eindeutig. Inklusion, queere Menschen gehören dazu. Und in Paris ist man weltgewandt genug zu wissen, dass das weitgehend in der Welt nicht der Fall ist. Wenn da manche sagen, ja, das ist aber sehr eurozentrisch, das verletzt Leute schon überall. Nein, das ist nicht sehr eurozentrisch, das ist Weltverantwortung, weil man weiß, dass queere Menschen weltweit verfolgt werden. Selbst der Vatikan kritisiert das inzwischen, dass in Afrika queere Menschen ihres Lebens oft nicht sicher sind. So ist es nun mal. So, und das ist die Botschaft, zu der man sich verhalten muss. Ich finde die Frage überhaupt erstmal spannend. Wie kommt man auf die Idee, dass eine Anspielung an ein Bild von Leonardo eine Beleidigung oder Verhöhnung des Christentums sein soll?
Ja. Ja.
So, also ich habe für mich nochmal versucht klarzukriegen, was ist eigentlich eine Beleidigung? So, Glaube und Gesellschaft in der Folge, wo sie über Olympia sind, nennt es ja auch dieses berühmte Bild, Alexamenos betet seinen Gott an und dann sieht man einen römischen Soldaten auf den Knien vor einem gekreuzigt mit Eselskopf. So, Jesus als Esel darstellen, das ist eine Beleidigung. Warum? Weil Menschen mit Tiernamen zu bezeichnen, ist Herabwürdigung, wenn du Menschen als Schwein oder Kuh oder Ratte oder wie auch immer beleidigst. Ja, warum ist es beleidigend? Weil Tier minderwertig ist im Vergleich mit Mensch. So, das ist beleidigend. Wenn du Papst Benedikt, wie damals die Satirezeitschrift Titanic, darstellst als inkontinenten Mann mit den Spuren von Urin und Kot an der Weißen Kuppe. Das ist beleidigend. Das ist erniedrigend, weil hier ein Mensch mit Unwürdigem zusammengedacht wird. Heißt für mich, beleidigen tust du Menschen immer, indem du sie mit Minderwertigen assoziierst. Beleidigend kann das Bild nur für Menschen sein, die queere Menschen als minderwertig empfinden. Wenn du 12 Kinder in Reihe setzt, niemand würde sagen, es ist eine Verhöhnung des Christentums, auch wenn die das genau nachahmen. Wenn du queere Menschen nicht gleichwertig empfindest, dann kannst du das Gefühl kriegen, das ist jetzt irgendwie beleidigend oder erniedrigend. Und das finde ich das Problem an diesem ganzen Narrativ, wo ich schon auch nochmal sagen würde, wer hat's denn aufgebracht? Mir fällt genau niemand ein, der sich empört hat über diese Eröffnungsshow, der nicht genau ansonsten auch immer kommuniziert, dass queere Menschen nicht gleichwertig sind. Und das ist schon meine Frage dann, ne? Also dieser Narrativ, über den sollten wir hier nochmal kritisch diskutieren, was hier eigentlich Rechtsgrundlage ist für das Gefühl, hier wird der christliche Glaube verhöhnt. Ich habe es überhaupt nicht so empfunden und ich kenne sehr viele Christinnen und Christen, die das Gefühl überhaupt nicht nachvollziehen können, dass mein Glaube oder unser Jesus hier in irgendeiner Weise beleidigt wurde, zumal ja auch völlig klar ist, Jesus wurde gar nicht gespielt. Gar nicht. Es wurde ein Bild, ein ikonisches Bild, was von Asterix und Obelix bis zu den Simpsons durch die ganze Popkultur immer wieder angespielt wird. Und das ist das Ding.
Ja. Ich finde das ganz wichtig, dass wir da nochmal grundsätzlich angesetzt haben mit diesem Graffito vom Palatin in Rom, was man da entdeckt hat. Da würde ich eben sagen, gerade von dort her kann man eben erkennen, ja, das war von Anfang an so, dass der Gott, an den die Christen geglaubt haben, beleidigt und blasphemisch in den Schmutz gezogen wurde auf alle möglichen Weisen. Und hier sieht man es mit etwas, was noch nicht mal mehr menschlich ist, mit etwas Tierischem und so weiter. Und jetzt dieser Logik folgend zu sagen, wenn ich dich richtig verstanden habe, Thorsten, eigentlich geht es in erster Linie gar nicht um die Frage Blasphemie und Verhöhnung und Beleidigung des christlichen Glaubens, sondern das, was man vorher beobachten muss. Hier sind Menschen in dieser Szene, die für andere Menschen nicht wirklich menschlich sind. Und deshalb empfindet man das als eine Beleidigung. Und das finde ich, ist echt eine coole Kritik an dieser ganzen Aufregungsspirale, die sich da gerade auch aus konservativen Kreisen so gebildet und wie eine Welle durchs Internet gegangen ist.
Ja, ich kann ein bisschen nachvollziehen, dass manche diese Drag Queens als zu aggressiv empfinden. Also ich habe in den letzten Wochen auch Diskussionen unter queeren Christinnen verfolgt, die sagen, ganz ehrlich, mich stört's ein bisschen auch, weil ich bin nicht so schrill. Und ich will eigentlich als ganz normal anerkannt werden. Und ich kann mich auch erinnern, ich fand Drag Queens vor 20 Jahren, fand ich sie auch irgendwie habe ich so, wow, so komisch. Ich hatte doch keine Lust, meinen Kindern das zu erklären. Also einfach mal ein Learning von mir, was mir einfach mal geholfen hat. Warum Drag Queens? Warum solche Menschen, die extrem aussehen? Ich habe mich dabei erinnert, was heißt erinnert? Also Olympia 1968. 1968, Siegerehrung 200 Meter Lauf, haben schwarze Läufer der USA gewonnen. So, und sie haben bei der Siegerehrung die Faust erhoben. Sie haben über die Faust einen schwarzen Handschuh gezogen. Sie standen nicht in Schuhen, sondern in schwarzen Socken auf dem Podest und hatten einen schwarzen Schal um. Jetzt könnte man sagen, die waren doch schon schwarz. Warum denn einen schwarzen Handschuh? Ha, es war Symbolsprache von Black Power. So, schwarz wurde abgewertet. Und in Phase der Abwertung von Schwarzsein haben sie gesagt, Black Power, Black is Beautiful, haben das Schwarze exzessiv sichtbar gemacht. Das war die These dieser amerikanischen Sportler Tommy Smith und John Carlos. Heute sind sie Ikonen der Bürgerrechtsbewegung. Damals, sie wurden ausgeschlossen aus dem Team. Sie wurden verhöhnt, sie wurden angegriffen, sie haben Morddrohungen bekommen, sie haben massiven Druck bekommen vom Olympischen Komitee, von der amerikanischen Mannschaft. Also massiv, massiv wurden sie als böse, als hässlich, als aggressiv und so. Sehr viel Druck, mindestens so viel Druck wie dieses Jahr bei Olympia. So, weil sie sichtbar machen, Wir sind schwarz-schwarzer Handschuh. Drag Queens, das ist meine Formel, sind der schwarze Handschuh der queeren Bewegung. So, es ist explizite und schrille Sichtbarmachung queerer Menschen. Denn queere Menschen sind immer schon da. Sie sind überall bei Olympia. Sie sind in der katholischen Kirche. Sie sind im ICF. Sie sind überall in Afrika. Queere Menschen sind immer schon da. Ihr Schicksal ist oft, sie sind unsichtbar. Und es gibt einen Riesendruck, dass sie unsichtbar bleiben. Und wo sie sichtbar machen, werden sie markiert, verfolgt, ausgegrenzt, teilweise wirklich auch geschlagen und getötet. Drag Queens sind ein kulturelles Mittel der Performance, queeren Menschen zur Sichtbarkeit zu helfen. So, und queere Menschen, Drag Queens triffst du nicht beim Einkaufen. Es ist eine Performance, die die sichtbar macht, die sonst unsichtbar gehalten werden. Und die aggressiven Reaktionen auf Drag Queens zeigt im Grunde, wie viel Aggression in der Gesellschaft immer noch da ist, die die Existenz queerer Menschen nicht auszuhalten scheint. Man kann das sicher übertreiben. Das glaube ich schon auch, aber der Effekt zeigt am Ende, wie nötig er nach wie vor war. Das ist meine Überzeugung und ein Großteil auch der christlichen Kirchen, in denen ich mich bewege, sieht es ja inzwischen auch so.
Und Thorsten, ich finde an dieser Stelle es so wichtig, anderen Menschen, die einfach auch bisher von Leid, von Diskriminierung und Benachteiligung heimgesucht worden sind und die jetzt aufbegehren, ihnen es auch zu gestatten, dass sie einfach mal übers Ziel hinausschießen, dass sie schrill sind, dass sie laut sind, dass sie deutliche, unüberhörbare Statements machen. Diese Großzügigkeit gehört nicht nur zu einer, also gehört grundlegend zur Demokratie, finde ich, und sie gehört auch zum christlichen Glauben ganz stark mit dazu. Wir verdanken doch die Tatsache für das, was wir heute sind und tun dürfen, auch Menschen, die in einer völlig schrillen und überzogenen und was auch immer für eine Art und Weise, für die sie damals auch in die Tonne gekloppt worden sind. Das verdanken wir denen doch. Es geht doch anscheinend nicht anders. Und das würde ich denen gerne zugestehen. Von daher, ja, ich glaube, das ist ziemlich gut deutlich geworden jetzt, wo wir da ein bisschen andere Akzente setzen würden, als wir das jetzt im Freiheitsprojekt vom Zentrum für Glaube und Gesellschaft der Universität Fribourg so entdeckt haben.
Und das läuft ja noch bei Ihnen und bei uns läuft es ja auch und gucken wir mal. Ne? Also das nähert sich vielleicht an oder wir diskutieren fröhlich weiter, das müssen wir gucken. Ich glaube, jetzt ist es für uns gut, wenn wir nochmal überlegen, Zeitgeist, Geist der Freiheit. Wir haben ja mehrfach so die These angeteasert, wir glauben, dass der Heilige Geist auch in der Gestalt, in der Maske des Zeitgeistes produktiv sein kann. Mhm. Glaub, es gibt sicher auch christliche Kreise, die da gar nicht mitgehen würden. Warum? Und woran kann man es merken? Was würdest du sagen?
Ist auch eins meiner Learnings gewesen, dass das Konzept und die Rede vom Zeitgeist zutiefst theologische Wurzeln hat. Wenn man die Leute nochmal beim Namen nennen würde, so wie Hegel und andere, da gibt es schon den Gedanken eines großen, eines absoluten, eines göttlichen Geistes, der sich dann aber auch in seinen Boten und in seinen Dienerinnen oder wie auch immer man das nennen will, in seinen Abgesandten sozusagen in dieser Welt verwirklicht und seine Bewegung durch diese Welt und diese Kultur vollzieht. Also von der Genese, vom Ursprung her, ist das ganz nah zusammen. Ich finde aber, es gäbe noch richtig tolle Gelegenheiten, der These einmal nachzugehen. Schauen wir doch mal zurück. Ist es nicht denkbar, hat es sich nicht schon oft gezeigt, dass das Verhältnis zwischen Heiligen Geist und Zeitgeist durchaus eines von Disharmonie sein kann? Absolut. Aber eben auch von Harmonie, von Kooperation und das Ganze aber auch ziemlich ambivalent. Ich meine, wer will da genau sagen, wer ist was und wie läuft was? Das finde ich toll, wenn wir da nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich gebe mal ein Beispiel. Christoph Markschies, Professor in Berlin, ist er immer noch, oder?
Er leitet jetzt Berlin-Brandenburg Akademie der Wissenschaften, aber lange Berlin-Humboldt-Fakultät, genau. Gehört natürlich auch noch dazu, aber Akademie.
2020 hat er in der FAZ einen Artikel geschrieben, Heiliger Geist und Zeitgeist. Und da bin ich natürlich direkt darauf aufmerksam geworden. Und er knüpft an einer Bemerkung eines kirchenleitenden Menschen, der eben sagt, dass damals, als während des Zweiten Weltkriegs, die ersten zwei Frauen in der evangelischen Kirche, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, Berlin oder was? Berlin-Brandenburg. Dass das ein glückliches Zusammenspiel von Zeitgeist und Heiligen Geist war. Und jetzt geht er dem nach und macht etwas Hochinteressantes deutlich. Er sagt, tatsächlich, wir schließen Zeitgeist und Heiliger Geist immer wieder Allianzen. Und das können gute Allianzen oder auch nicht so gute Allianzen sein. Und am Beispiel der Art und Weise, wie die Kirche mit Frauen umgegangen ist, macht er deutlich, dass zum Beispiel in der Spätantike, zur Zeit des Römischen Kaiserreiches, durch die Koalition von Kirchen und Heiligem Geist mit dem Zeitgeist, die Frauen zurückgedrängt worden sind, die Frauen diskriminiert und ausgegrenzt worden sind, in einer Weise, die so gar nicht nötig gewesen wäre, weil vom Evangelium her, von dem, was das Christentum auch an normativen Grundlagen für sich entdeckt hat, wäre durchaus auch etwas anderes möglich gewesen. Das ist ja da auch von daher nicht so unbedingt eindeutig. Aber da geht er so durch die Geschichte oder auch im Mittelalter. Er kommt auf die Äbtissinnen zu sprechen und sagt, schaut mal, die wurden auch ordiniert, die hatten auch den gekrümmten Stab und so weiter und so fort. Und macht eben durch die Geschichte immer wieder deutlich, schaut mal genau hin, die Art und Weise, wie sich grundlegende, vom Glauben her als normativ geltende Überzeugungen und Wertungen, wie die sich durchsetzt, das ist zeitgeistabhängig. Wenn der Zeitgeist günstig oder ungünstig ist, entsteht das eine oder das andere. So kommt er zu dem Schluss, dass der Zeitgeist durchaus ein sehr wandelbarer Geist ist. Gelegentlich fördert er in der Geschichte des Christentums die Gleichstellung der Frauen, wie das Beispiel des geistlichen Amtes zeigt. Gelegentlich verhindert er Gleichstellung oder beendete solche Tendenzen. Anders formuliert, je nach Region und zeitlichem Kontext lassen sich unterschiedliche Tendenzen beobachten, welche Elemente der normativen Grundlagen durch den Zeitgeist verstärkt werden und sozial gestaltende Kräfte hervorbringen helfen. Und das finde ich ein Musterbeispiel, wo ich jetzt mal so ganz oberflächlich sagen würde, Reformation ohne Zeitgeist, für mich undenkbar. Was in diesem Artikel aber damals neu war für mich, ist, dass er eben nicht das nur positiv sieht, es sind nicht immer nur gute Allianzen, sondern er sagt, es gibt auch ungute Allianzen. Und das finde ich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also dieses Verhältnis von Glaube und Zeitgeist, von Heiligen Geist und Zeitgeist, das scheint wesentlich komplexer und vielschichtiger zu sein, als die allermeisten das wahrhaben wollen.
Genau. Und also diese vorsichtige Zurückhaltung finde ich da absolut notwendig. Jede Identifikation von dieser Zeitströmung mit »Ist Gott am Werk?« finde ich sehr problematisch. Ganze Christentumsgeschichte ist voll davon, nicht? Konstantinische Wende, Gott ist dabei, Kreuzzüge, Gott will es. Also wie oft hat man Gott eindeutig gemacht und für bestimmte Dinge in Anspruch genommen? Hier muss, glaube ich, klar sein, Gott ist in Christus eindeutig und sonst nirgendwo. Und wer eindeutig Dinge identifiziert und sagt, der Führer ist uns von Gott gegeben, man kann gar nicht vorsichtig genug sein. So, aber diese Vorsicht sollte man nicht dahin führen, gar nicht mehr mit Gott zu rechnen. Und das Marx-Beispiel finde ich da einfach sehr schön. Ich finde es auch eindeutig zu sagen, im Feminismus, in der Emanzipation, in der Gleichberechtigung von Mann und Frau haben wir eine kulturelle Kraft der Gegenwart. Wir haben eine innerchristliche Entwicklung und ich sehe sehr klar den Geist Gottes hier am Werk. So, ich kann es nicht identifizieren, kann man nie, aber dass Gott in, mit und unter solchen Dingen wirkt und uns auf Gedanken bringt, die es nie zuvor gegeben hat, das finde ich gehört zum Christentum. Natürlich geht heutiger Feminismus sehr viel weiter als der Apostel Paulus. Für seine Zeit ging er weit. Natürlich musst du 2000 Jahre später weitergehen. Und ich glaube, man sollte christlich auch verstehen können, warum wir in vielen Dingen weitergehen müssen, auch als das Neue Testament. Das Neue Testament geht auch weiter als das Alte Testament. So diese Entwicklung, also diese Progressivität, ist meines Erachtens ein Wesensmerkmal der Offenbarungsgeschichte Gottes. Und das müssen wir in aller Vorsicht natürlich auch heute anwenden. Was kann das heute bedeuten, dass Gott immer weitergeht?
Ja, und den KritikerInnen und SkeptikerInnen des Zeitgeistes, egal ob sie jetzt von normativen christlichen Glaubensgrundlagen her diese Skepsis ableiten oder ob sie das von anderen Grundlagen wie das ist doch die reine Vernunft oder das sind doch das, was in unserer Kultur schon immer gesetzt war, egal von woher, allen KritikerInnen des Zeitgeistes muss man eben an dieser Stelle noch einmal deutlich machen, täuscht euch nicht, sogar der Heilige Geist kann gekapert werden und wird ambivalent in einer gewissen Weise, ne? Und der Zeitgeist auch. Und dieses eine Beispiel finde ich eben sehr, sehr treffend. Es ist schlichtweg ein ängstlicher Zeitgeist der Vereindeutigung, der Pseudo-Vereindeutigung, der heute viel zu schnell auch nach Unterscheidung der Geister, nach Klarheit, nach klarer Kante, nach Orientierung ruft. Und nur schon dort muss man sich deutlich machen, du bist nie in einem zeitgeistfreien Raum. Du bist immer ein Teil des Ganzen, der Zeitgeist umspielt dich. Und das ist eine echte Kunst, die Geister hier auch wirklich zu unterscheiden. Das finde ich für mich eine riesige Erkenntnis, die mich persönlich auch eine Ecke vorsichtiger gemacht hat, muss ich echt sagen. Also ich dachte auch mal, ich hätte den dogmatischen Skalpell, wo du dann ganz klar abschneiden kannst, wo hört der Heilige Geist auf und wo fängt der Heilige Geist an. Auf der Seite des Heiligen Geistes findet sich ganz, ganz viel Zeitgeist und auf der Seite des Zeitgeistes kann sich ganz, ganz viel Heiliger Geist entdecken. Ja. Und ich glaube, damit müssen wir irgendwie leben. In dem Ganzen tut mir dieses Stichwort Entwicklungsgroßzügigkeit gut. Na, dieser Rat auch des Gamaliel. Guck doch mal, was es für Früchte zeitigt. Lasst sich doch die Dinge mal entwickeln. Die Eule der Minerva, am Ende des Tages fliegt sie und schaut noch mal auf die Dinge. Mhm. Ich denke, das täte uns heute auch so gut. Dieses kurzatmige, schnappatmige und ja, was ist das jetzt und so. Das finde ich, das gießt nur Öl ins Feuer und dem Geist möchte ich eigentlich je länger, je mehr nicht folgen.
Ja, und ich meine, gesamtbiblisch Kriterien sind jetzt auch nicht mega geheimnisvoll. Nicht? Also Michael Welker sagte mal, der Geist Gottes wirkt, wo Gottes Erkenntnis, Gerechtigkeit und Erbarmen befördert werden, so wo Mitgefühl, Mitmenschlichkeit, Recht und Gleichheit aller Menschen, Gottes Erkenntnis, wo sich das Bahn bricht. Die Anwendung ist das Herausfordernde. Es ist nicht immer so leicht. Ja. So im Namen der Gerechtigkeit kann man sehr bösartig werden. Die Anwendung ist schwierig, aber natürlich gibt es klare Leitplanken und die Kunst der Geisterunterscheidung ist dann natürlich unendlich groß in allen Verästelungen.
Und wenn du jetzt noch denkst, dass der Geist Gottes, als er den Menschen eingehaucht wird, den Menschen zu einer Nefeschraja, zu einer lebendigen, aber eben auch bedürftigen, sehnsüchtigen Seele macht, dann haben wir im Geist Gottes die Quelle der Sehnsucht. Und wenn die neuere Zeitgeistforschung, wie Christine Fratz sagt, ja, aus dieser Sehnsucht speist sich auch jeweils der Zeitgeist, die Sehnsucht nach Ganzheit, nach Friede, nach Freiheit, nach Liebe, dass wir uns nicht mehr so verletzen und so weiter. Und wenn man dann guckt, was dann eben auch biblisch gesehen diese großen sehnsuchtsgeladenen Früchte des Geistes sind, entdecke ich ganz, ganz viel gemeinsames Spielfeld zwischen Zeitgeist und Heiligen Geist. Thorsten, wir müssen aufhören.
Genau, wir schließen dieses Dossier mit einem Semikolon. Mhm. Und kleiner Ausblick, womit machen wir denn weiter jetzt ab September im Herbst und Winter?
Oh, wir haben angefangen. Also es ist uns klar, was wir machen und wie wir weitermachen. Das Thema steht jetzt noch nicht fix fest, aber es wird um Gott gehen und es wird um Gott gehen als eine Instanz, eine Wirklichkeit, von der wir glauben, wir sind mittlerweile schon über den Punkt hinaus, dass Menschen an seiner Abwesenheit leiden, ihn als abwesend erleben. Wir sind anscheinend so an einem Punkt angekommen, wo er in die Vergessenheit abgleitet, wo er völlig irrelevant geworden ist. Und wir überlegen an solchen frechen und natürlich uns selbst total überschätzenden Formulierungen wie so eine Wiederbelebung Gottes. Damit meinen wir natürlich eine Wiederbelebung der Rede von Gott, des Glaubens an Gott oder ein Reanimierungsversuch. Und wir wollen all dem nachgehen. Was hat dazu geführt, dass es dazu gekommen ist, dass Gott wie irrelevant geworden ist für das Leben der aller oder vieler Menschen in einer spätmodernen Zeit? Was für Versuche gab es aber auch, diesen Prozess irgendwie aufzuhalten, umzukehren bis heute? Was ist da verheißungsvoll? Was ist für uns überhaupt nicht verheißungsvoll? So erscheint mir gerade unser neues Dossier, unser Projekt.
Genau, also wir gucken mal, ne, aber auch ganz praktisch, ne, kann man vernünftig und menschenfreundlich an Gott glauben? So, oder hört das auf? Bleibt nur fanatischer Fundamentalismus oder säkularer Humanismus? Das wollen wir nicht, auf keinen Fall. Wir wollen menschenfreundlich, christlich, vernünftig an Gott glauben. Und wie können wir von einem solchen Gott reden? Ist das noch ein Du, ein Er, ein Sie, ein was auch immer? Viele, viele spannende Fragen. Herzliche Einladung, dabei zu sein.
Das war Geistzeit. Und wir bedanken uns, dass ihr so toll zugehört habt und mitgegangen seid. Vergesst nicht, euch durchzuwühlen durch unser Dossier Zeitgeist. Schreibt uns, protestiert, diskutiert, gediegen mit uns. Wir sind sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.